Sehr geehrte Fahrgäste, wir reichen von Konstanz. Konstanz, der nächste Halt. Nach kurz nach dem Zustieg fährt Motorschiff Stuttgart, auf dem sich befinden. Zurück nach Meersburg. Dieser Halt, Konstanz.
Der Regen gehört wie die Sonne zum Bodensee dazu und Sie werden es auch sehen in den kommenden Tagen, in denen Sie hier verweilen, wird der Wettergott Ihnen einfach die gesamte Palette zur Verfügung stellen, die wir hier einfach anbieten können. Und der Regen hat auch etwas Besonderes hier am Bodensee.
So, die ganze Palette. Derzeit sehnen sich Konstanz und der Bodensee, um nicht zu sagen die ganze Republik, nach dem, was bei meinem Besuch im letzten Herbst fast schon ein wenig zu viel vom Himmel kam. Und siehe, die Sonne kam auch über dem Bodensee wieder raus. Ich sage das ja nur, weil Teile meiner Gespräche vor Ort immer von einem mehr oder weniger lauten Rauschen und Tröpfeln begleitet werden. Deutsches Reiseradios Podcast 281 mit Rüdiger Edelmann. Wir sind unterwegs in der Bodensee-Metropole Konstanz. Nun ist das mit der authentischen Berichterstattung so eine Sache. Du machst Monate vorher einen Termin, fährst dann irgendwann zum Ziel und findest, wie in diesem Fall, keine lieblichen Hügel, keinen sonnenglänzenden See, kein Alpenpanorama, sondern eine dicke Regen- und Nebelsuppe, die alles andere als einladend wirkt. Und dann schaust du auf deinen Plan und stellst fest, jetzt, genau jetzt bist du mit einer Stadtführerin verabredet zur Tour durch das wunderschöne Konstanz. Was tun? Flucht bringt hier keine Rettung, zumal gerade das Telefon klingelt und Stadtführerin Ilse Geiges-Marschall ist dran. Na dann, raus in den Regen. Stadtführung im Uhrensessel ist nicht.
Damit herzlich willkommen in Konstanz. Das ist ja auch so eine Sache, man sagt Konstanz, die Norddeutschen, das vornehme Konstanz kommt bei ihnen nicht so gut.
Ja, es gehört zu uns dazu, dieses SCH des Konstanz, das ist einfach das Badische. Und hier sind wir einfach im Badener Land und da gehört das Konstanz dazu. Ja.
So, wir machen jetzt sicherlich einen kleinen Gang durch sehenswerte Stellen in der Stadt. Und starten das Ganze auf dem Dach eines wunderschönen Hotels, das Viva Sky. Das liegt ziemlich dicht und auch mit Blick auf den See und auf den Konstanzer Hafen. Und da können wir jetzt schon das eine oder andere erklären, weil ich bin ehrlich, bin zwar jetzt so alt geworden, aber Konstanz habe ich irgendwie noch nie geschafft. Es wird höchste Zeit.
Ja, es hat alles seine Zeit unter dem Himmel. Ja, das gehört dazu. Also was Sie jetzt einfach direkt vor uns sehen, das ist so der große Obersee. Und zwar, Konstanz liegt ja einerseits am Übergang vom deutschen zum schweizerischen Seeufer. Also wenn Sie jetzt zur rechten Seite blicken, haben Sie schon den gesamten Schweizer Bereich, also unsere Schweizer Nachbarn, der Kanton Thurgau, der hier an den Landkreis Konstanz, sag ich mal, angrenzt. Und Konstanz liegt eben auch am sogenannten Seerhein oder Konstanzer Trichter. Und wenn Sie jetzt eben so auf dem See hinausblicken, direkt vor uns, wie ich schon sagte, haben wir den Obersee, also sprich am Horizont. Wenn wir jetzt wunderbare Föhnsicht hätten, würden Sie auch eine schöne Alpensilhouette sehen, aber vielleicht kommt sie die kommenden Tage noch. Und wir haben hier, wenn man so die Horizontmitte nimmt, auf eine Distanz von knapp 45 Kilometer die Stadt Bregenz, zu Österreich gehörend, liegen und eben auf der vom Horizont zur linken Seite blickend, sieht man dann das Seeufer eben des Obersees mit Friedrichshafen. Und hier vorne auf der linken Seite sehen Sie das kleine Hörnle. Das ist praktisch der Ausläufer des Bodanrücks. Und auf der hinteren Seite des Hörnles beginnt schon der Überlinger See. Also hier in Konstanz haben wir praktisch so die Trennungslinie, wo der Obersee sich in den Überlinger See abzweigt, in den Konstanzer Trichter hinein, um dann praktisch in den Untersee überzugehen.
Da empfehle ich dann schlicht und einfach mal auch den Blick auf eine Landkarte. Das ist zwar heute unmodern geworden in digitalen Zeiten, aber letztendlich erschließt sich das, wenn man das auf einer Landkarte sieht, dann eigentlich ganz gut. Und Meersburg ist da drüben und da kann ich auch nur empfehlen, wenn man, je nachdem woher man natürlich kommt, aber ich kam jetzt aus der Münchner Ecke, wenn man dann dort fährt, man sollte unbedingt auch auf dem Bodensee mal Schiffchen fahren, beginnend mit der Fähre, und das kann man prima von Meersburg nach Konstanz.
Die Fähre, das bedeutet bei uns die Autofähre. Es gibt aber auch die klassische Personenschifffahrt direkt hier vom Hafen aus, wo Sie dann auch, sag ich mal, wie eine kleine Rundfahrt machen können, je nachdem, welches Endziel das Diskursschiff anvisiert. Aber Meersburg ist sehr, sehr häufig als Streckenabschnitt mit inklusive. Manchmal auch mit einem Zwischenstopp auf der Insel Mainau, wo man dann rüberfährt Richtung Meersburg oder auch Überlingen.
Kann ich bei dieser Gelegenheit auch gleich darauf hinweisen, dass es natürlich auch Bilder und Fotos von dem Trip nach Konstanz auf unserer Website zu sehen gibt. Also man kann also nicht nur hören, sondern eigentlich auch reinschauen. Wollen wir jetzt einfach mal wieder reingehen, weil sonst sind wir schon, bevor wir die Stadtführung anfangen, irgendwie klatschenass. Das ist ein richtig schönes Hotel. Von außen wirkt es eher unscheinbar, aber die Schätze erschließen sich ja dann manchmal auch von innen.
Genau, das ist auch hier so der Fall. Ja, also und das Viva Sky, der Name, der passt auf alle Fälle hier zu diesem Haus.
Man kann hier wirklich direkt in den Himmel gucken und wenn jetzt die Sonne scheint und es sind morgens schon 25 Grad, kann man sicherlich auch draußen frühstücken mit Blick auf den See.
So ist das.
Ja. Gut, mal gucken, vielleicht klappt das ja irgendwann noch. 2 Tage habe ich ja immerhin Zeit und dann machen wir uns langsam aber sicher auf den Weg. Bevor es jetzt richtig losgeht, die Altstadt von Konstanz ist nun wirklich sehenswert. Das habe ich mir zumindest auf Bildern schon angeschaut. Was muss man über die Stadt insgesamt wissen? Weil hier ist ja auch wirklich große Geschichte versammelt.
Genau, also ich sage jetzt mal, zur Geschichte gehört natürlich die Vergangenheit dazu und auch die Gegenwartsgeschichte. Deshalb würde ich Ihnen einfach ein paar Gegenwartsdaten, Fakten mal mit an die Hand geben. Konstanz ist mit knapp über 86.000 Einwohnern die größte Stadt hier am Bodensee. Konstanz ist auch eine sehr, sehr lebendige Universitätsstadt. Also wir haben zwischenzeitlich knapp 11.000 Studierende an der Universität Konstanz. Das Ganze wird noch ergänzt durch die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, auch noch mal mit über 4.000 Studierenden. Daran kann man auch sehen, wie stark die Stadt einfach auch durch das junge Leben, durch die jungen Menschen hier mitgeprägt wird. Von der wirtschaftlichen Seite spielt natürlich der Tourismus die wesentlichste Rolle, wobei Sie auch nachher mitunter erkennen können, auch die Stadt ist geprägt, auch akustisch ein Stück weit durch unsere Schweizer Nachbarn, weil der Handel ist in Konstanz auch sehr, sehr wichtig für unsere Stadt, und da wir da ja direkt am Grenzübergang zu Kreuzlingen uns befinden, haben wir einfach auch eine große Frequentierung und auch Besucherzahl durch unsere Schweizer Nachbarn, die auch den Handel hier in Konstanz sehr stark unterstützen.
Und ganz ehrlich, die wahrscheinlich auch in Konstanz billiger einkaufen gehen.
Auf alle Fälle, natürlich. Also Sie werden sie gerade so im Drogeriemarktsektor ist ein Bereich, der sich anbietet, hier einzukaufen. Aber wir haben natürlich auch, ich sage es mal, Kunsthandwerk hier vor Ort, von den Goldschmieden angefangen über eine Sattlerin in der Altstadt. Also es wird ganz vieles auch von der Kunstseite hier angeboten, was sicherlich für unsere Schweizer Nachbarn auch von Interesse ist.
Und für all diejenigen, die sich vielleicht nicht vorstellen können, ich unterstelle jetzt einfach mal so vom Blick auch auf Landkarten, wenn man in diese Richtung geht, na so ein knapper Kilometer und dann ist man in der Schweiz.
Genau, also es ist wirklich knapp ein Kilometer. Also ich würde sagen, so um die 600, 700 Meter in die Richtung haben wir dann schon einen der 5 Grenzübergänge zu unserer Nachbarstadt Kreuzlingen. Gebäudemäßig sind die beiden Städte schon sehr lange zusammengewachsen, aber auf vielen anderen verbindenden Ebenen auch. Ja, von der wirtschaftlichen Seite angefangen, über das kulturelle Geschehen. Also beide Städte haben eine ganz, sag ich mal, schon tiefe Beziehung zueinander.
Und man hört es sehr deutlich, es regnet und wir gehen jetzt nichtsdestotrotz kreuz und quer durch Konstanz. Ich lasse mir jetzt von Ihnen ein bisschen was erzählen. Vielleicht suchen wir uns dann immer irgendwo eine Ecke, wo es gerade nicht regnet, weil ich glaube, eine halbe Stunde lang Regentropfen im Hintergrund, Das ist eher unangenehm und lädt eigentlich nicht ein in einer Stadt, die eigentlich mit viel Sonne glänzt.
So, also wir würden uns jetzt direkt mal schon zum Hafen begeben, wo eigentlich auch ein guter Ausgangspunkt ist, um ein Stück weit auf die Geschichte dieser Stadt einzugehen.
Für all diejenigen, die sich mit der Stadt noch nie auseinandergesetzt haben, wenn wir an den Hafen kommen, da steht dann gleich eine ziemlich bekannte Figur in der Gegend rum.
Genau, und die werden wir auch jetzt gleich frontal sehen. Ja? Und diese Figur nimmt auch ein Stück weit Bezug auf die Blütezeit dieser Stadt. Vom geschichtlichen Ablauf kann man sagen, es gibt Funde, die belegen, dass die ersten Menschen sich hier im Uferbereich so in der mittleren Steinzeit niedergelassen haben. Dann waren hier in der mittleren Eisenzeit die Kelten vor Ort. Und ab der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts waren auch die Römer hier in Konstanz zu finden. Und zwar genau dort, wo sich das Konstanzer Münster befindet, wurde praktisch ein römisches Kastell erbaut, von wo aus die Feldzüge gegen die Alemannen koordiniert wurden. Also Konstanz war der Koordinationsort und das Kampfgebiet, das war so der Hegau bis in den Schwarzwald-Baar-Kreis hinein. Die Blütezeit dieser Stadt war eben das Mittelalter, gekrönt durch eine recht große Kirchenversammlung, das sogenannte Konstanzer Konzil, welches hier über 4 Jahre hinweg tagte. Und dieses Konzil hatte, als Haupttopic auf seiner Agenda die sogenannte Causa Unionis, also die Einheit der Kirche wiederherzustellen. Denn die Kirche stand damals einer recht großen Herausforderung gegenüber, und zwar des damaligen Schismas, welches gegeben war durch 3 rivalisierende Päpste.
So, jetzt sind wir in einer besonderen Umgebung, die gleichzeitig vielleicht auch ein guter Tipp ist fürs Abendessen, das Mittagessen, das Konzilsgebäude. Dort ist unter anderem eine Konzil-Gaststätte, die, glaube ich, in Konstanz einen sehr guten Namen hat.
Ja, also es ist einfach ein sehr renommiertes Restaurant, was schon über viele Jahrzehnte einfach Tradition hat. Ja? Und von dem her ist es sicherlich für Konstanz und auch für Gäste nach wie vor ein Ort, sich hier zu treffen, zum Essen, aber auch mal zum Kaffee trinken, um einfach auch den Blick hier auf den Hafen, auf den See zu werfen, um das einfach zu genießen.
Und das, was da jetzt wieder plätschert, das ist nicht der Regen, sondern es sind wunderschöne Springbrunnen. Und dann geht es raus auf den See, dann gibt es hier diese Landzunge, das Hörnle, wie Sie sagen.
Das Hörnle, genau, das ist der Ausläufer des Höhenrückens, des Bodanrücks. Und eben das Hörnle stellt hier die Trennungslinie zum Überlinger See her. Und eben auch parallel dazu zum sogenannten Seerhein, weil im Bregenz, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, am Ende des Horizonts, fließt auch eben unser Vater Rhein in den Bodensee ein und durchfließt den Obersee nahezu mittig. Und hier in Konstanz haben wir durch diese Verjüngung, so wie Sie das vorhin schon gesagt haben, einmal auf einen Blick auf die Landkarte zu werfen. Mit viel Fantasie kann man hier einen Trichter, eine Trichterform erkennen oder so eine Verjüngung, wo sich dieses fließende Gewässer des Rheines eben auch sehr konzentriert, sodass wir auch hier eine entsprechende Strömung immer wieder verzeichnet haben.
Und ich schließe jetzt mal, es mag vielleicht eine ganz dumme Frage sein, wenn die Schweiz in diese Richtung liegt, weil viele Leute die Bodensee sagen Rheinfall und in Schaffhausen muss auch sein, ist das dann in diese Richtung?
Genau, Schaffhausen ist dann in diese Richtung. Also wenn man jetzt hier jenseits des Hörnles, wo ich jetzt den Konstanzer Trichter beschrieben habe, wenn man dem folgt, kommt man eben Richtung, Untersee, Rheinabfluss, Richtung Schaffhausen. Und Stein am Rhein liegt auch auf dieser Strecke. Und das ist schon Schweizer Gebiet.
Aus Österreich kommend, durch den Bodensee durchfließend. Man sieht das auch, wenn man auf den Bodensee zufährt. Manch einer kommt erst mal ins Grübeln und man muss ein bisschen nachhelfen. Zu sagen, Bodenseeregion, die 4-Länder-Region. Dann sagt man Österreich, Schweiz, Deutschland und
Liechtenstein gehört noch mit dazu. Das ist einfach, ich sage jetzt mal, ein Wohlfühlpaket, ja, was die Bodenseeregion einfach auch ausmacht.
Und Sie hatten mir eine Statue versprochen. Genau. Die steht dort vorne.
Die steht dort vorne. Und ich habe gerade eben von dem Konstanzer Konzil erwähnt, was hier eben über 4 Jahre hinweg tagte und hier letztendlich auch diese Einheit der Kirche wieder erzielte. Dieses Konzil war natürlich ein sehr, sehr großes Ereignis. Also man kann eigentlich von einem Weltereignis sprechen, welches natürlich auch sehr, sehr viele Interessierte hier anzog, von Handelstreibenden angefangen über Gelehrte, Künstler bis hin eben zu Minnesängern. Und auch damals gab es hier eine Bevölkerungsgruppe, die eine gewisse Bedeutung hatte, aber durch das Konstanzer Konzil noch mehr an Bedeutung gewann. Und jetzt nehme ich einfach den damaligen Ausdruck oder den damalig gebrauchten Namen, das waren die sogenannten Hübschlerinnen gewesen. Und zwar die Hübschlerinnen, das waren Art Edelkurtisanin und eine Repräsentantin der Schönheit der damaligen Zeit zur Konzilszeit, haben wir hier vorne seit 1993 an der Hafeneinfahrt stehen.
Kommen wir wieder an die Realitäten der Geschichte. Ein Konzil und Hübschlerinnen, die gehörten zwingend zusammen.
Ja, auf alle Fälle auch. Wenn Sie, wie soll man sagen, von der Anzahl der Konzilsinteressierten, Teilnehmern, Handwerkern, Händlern, Gelehrten praktisch zusammenfassen, hatte jetzt zum Beispiel, das muss ich vielleicht ausholen, Konstanz hatte damals etwa 6.500 Einwohner und über die 4 Jahre verteilt waren hier zwischen 60.000 und 70.000 fremde Menschen in dieser Stadt. Und ich sage jetzt mal, pro Tag im Schnitt etwa lag die Zahl bei 20.000. Und offiziell gezählt wurden damals hier 700 Hübschlerinnen, die hier vor Ort waren. Es gab aber auch noch eine große Zahl an den sogenannten heimlichen Hübschlerinnen, ja, die nicht so offiziell hier, sage ich mal, zutage traten.
Und es ist gewissermaßen so etwas wie ein Symbol auch für Konstanz geworden.
Sie hat schon Symbolcharakter, weil sie auch ein Stück weit eben die Gäste, wenn sie mit den Schiffen hierher kommen, in Empfang nimmt, ja, also beziehungsweise auch begrüßt. Und sie hat einfach praktisch eine Symbolik auch auf die Geschichte dieser Stadt.
War es einfach so nass, dass ich schlafmützig wurde? Jetzt haben wir über das moderne Wahrzeichen der Stadt am Hafen geredet, naja, und nicht mal den Namen genannt.
Das Weltliche und die Kirchliche, dass das so ineinander floss und auch immer wieder von Neuem so fließt. Man kann das auch symbolisch auf den Händen von der Hafenfigur sehen. Denn auf den Händen von Imperia, eben die als Edelkurtisanin, die schönste Frau der Welt, in Rom galt, symbolisiert das Gleichgewicht der Mächte in den Händen der Kurtisaninnen.
Ja, darüber denken wir jetzt alle mal nach. Ja.
Hier am Hafen fahren private Boote, Segler und natürlich auch Dampfer der Bodensee-Personenschifffahrt rein und raus. Man kann flanieren zwischen Parkanlagen, Kaffeeterrassen und sonnenbeschienenen Bänken. Das hat was Mediterranes, wenn... Ja, ich weiß, wenn die Sonne scheint. Das tut sie oft, intensiv und lang, aber gerade eben nicht. Also zurück ins Städtle unter der Bahnunterführung durch in Richtung Hauptplatz Marktstädte.
Platz, der jetzt vor uns liegt, als große früher Marktplatz, ist hier auch gekennzeichnet durch das ehemalige Reichspostgebäude, welches Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde. Und was man wunderschön hier erkennen kann, wenn Sie einen Blick über die Fensterbögen werfen, werden die Kontinente dargestellt. Und zwar als Symbolik für die völkerverbindende Post der damaligen Zeit.
Ich nehme an, dass sich das hier auch durch die Gassen noch fortsetzt. Hier wird man nicht mehr durch Autos gestört.
Nein, also die Marktstätte ist schon seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten schon, verkehrsberuhigt. Also früher waren hier Parkplätze, die allerdings, zugunsten der Cafés, hier abgebaut wurden, beziehungsweise eben, dass es ein Platz ist, der auch eine gewisse Öffnung präsentiert zum See hin.
Und danach geht's dann natürlich auch in etwas engere Gassen rein.
Genau, also die Marktstätte ist sicherlich so mitunter der breiteste Platz, den wir hier haben. Wir werden jetzt eben auch in den Fußgängerbereich hineinkommen, welches auch das frühere Kaufmannsviertel der Stadt darstellt. Also der Stadtbereich, den wir südlich vom Konstanzer Münster haben, ist kaufmännisch geprägt, auch aus der Geschichte heraus. Und nördlich des Konstanzer Münsters haben wir eben das ehemalige Handwerkerviertel, was eher, sag ich mal, handwerklich geprägt war. Und ist auch, sag ich mal so, eher der beschaulichere Stadtteil dieser Stadt, wo so der Einkaufsboom nicht so stark zu spüren ist. Aber es hat auch so seine reizvollen Ecken durch die Weinlokale oder eben auch einmal im Monat, also in den Sommermonat, gibt es in dem Handwerkerviertel, das werden wir nachher auch noch sehen, eben dort einen sogenannten Gassenfreitag, wo dann eben sich die Konstanzer und Gäste der Stadt einfach treffen. Ja, bei Musik, bei Flohmarkt, bei, ich sage es mal auch, Gastfreundschaft der Anwohner und auch der Lokalitäten dort.
Folgt man dem Weg in die Altstadt durch die Kanzleistraße, dann trifft man gleich links auf ein altes Handelshaus, das schon lange eine andere Funktion hat.
Also Konstanz war im Mittelalter Zentrum des Leinenhandels. Also sie haben Regenhandel mit dem Süden Europas betrieben, eben schwerpunktmäßig auch mit Italien. Konstanz war parallel dazu, aber auch Bistumssitz des größten Bistums, welches je existierte, nördlich der Alpen. Und jetzt eben in Bezug auf das Handelsgeschehen war dieses Gebäude, was das heutige Konstanzer Rathaus ist, war ursprünglich das Zunfthaus der Leinenweber gewesen, welches am Ende des 16. Jahrhunderts im florentinischen Baustil zur Stadtkanzlei umgebaut wurde. Das ist das Konstanzer Rathaus mit dem Sitz des Oberbürgermeisters. Das ist dieser Bereich, den Sie hier sehen. Über uns eben sind die Bereiche des Stadtrates. Es ist auch das Standesamt hier angesiedelt und auch der Ratssaal. Und es ist auch eine Art Oase der Ruhe. Also wenn hier in der Fußgängerzone im Sommer der Bär tobt und man hat ein bisschen das Bedürfnis nach Ruhe oder Entspannung, Sie sehen es auch hier, es stehen schöne Bänke, auf denen man sich niederlassen kann, im Sommer vielleicht auch mit dem Eis auf der Hand, um einfach ein bisschen Ruhe zu tanken.
Ja? Also es gibt schrecklichere Ecken zu heiraten als jetzt gerade im Rathaus von Konstanz.
Auf alle Fälle. Und Sie werden es jetzt auch gleich sehen, wenn wir hier zum Durchgang kommen, wo wir nämlich das Standesamt hier angesiedelt haben. Da sehen Sie nämlich hier auf der rechten Seite Wartezimmer für die Trauungen. Und gegenüber haben sie das Trauzimmer. Also ich sage immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, im Wartezimmer ist die letzte Möglichkeit, die endgültige Entscheidung dann zu treffen.
Ja? Von dort kann man auch umdrehen, genau. Da eigentlich nicht mehr.
Da ist es dann nicht mehr möglich. Ja? Und Sie sehen auch hier, praktisch weiterführend, haben wir den zweiten Innenhofbereich, der wiederum auch einfach durch die wunderbaren Bäume, die wir hier haben und auch den Efeu-Bewuchs am Gebäude. Also es ist einfach ein wunderbarer Ort, um auch Menschen, Gäste dieser Stadt willkommen zu heißen.
Apropos willkommen, das macht Konstanz seit einigen Jahren mit Blumen. Diese hängen zu Kugeln gebunden in den weitflächigen Fußgängerzonen des Handwerkerviertels. Farbtupfer beim Blick in den Himmel. Die Idee dazu ist noch gar nicht so alt.
Also Sie sehen hier einfach die Blumenkugeln überall im Altstadtbereich, sag ich mal, aufgehängt. Und die gehen an sich auf die Corona-Zeit zurück. Ursprünglich 2021 hingen hier in der Altstadt in der einen oder anderen Straße einfach Regenschirme, bunte Regenschirme, um wieder etwas Farbe in den Alltag der Menschen zu bringen. 2022 kamen die Blumenkugeln dazu, ganz bunt gemixt mit unterschiedlichen Blütenvarianten. Als Symbolik, Konstanz blüht wieder auf. 2023 kamen dann noch mehr Blumenkugeln dazu, Konstanz blüht noch mehr auf. Es kamen bunte Schmetterlinge hinzu, die aus den, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig, aus den zerfledderten Regenschirmen von 2021 gefertigt wurden und eben auch sicherlich so ein Stück weit Leichtigkeit symbolisieren sollten. Und eben 2024 haben wir noch mehr Blumenkugeln in unterschiedlichen Farben. Und unter dem Aspekt, so mal kurz drüber nachzudenken, werft sich so eine Blumenkugel, wie wir sie gerade so hier sehen, etwas genauer zu betrachten. Denn bevor, sagen wir, diese Information bei den meisten Bürgern hier in der Stadt ankam, was eigentlich symbolisch hinter diesen Blumenkugeln steckt, gab es natürlich sehr, sehr viel Gedanken darüber, was könnte es denn bedeuten. Ja? Und einer der Gedanken war zum Beispiel, Corona war ja noch präsent, das könnte ein Coronavirus darstellen. Und wenn Sie mal schauen, die Lilien sind zum Teil nicht ganz so in die Kugel reingesteckt wie die anderen Blütenbereiche, sodass da sogar die Fantasie so weit ging, dass das vielleicht die Spider-Proteine darstellen könnte. Wenn wir hier so durch die Altstadt gehen, werden Sie auch sehen, dass die Häuser Namen tragen. Und diese Häusernamen hatten ursprünglich an sich so ein Stück weit die Funktion unserer Hausnummern. Es gab keine Straßennamen und keine Hausnummern. Und dadurch hatte man es etwas leichter, wenn man auch die Häusernamen kannte. Häufig waren sie auch mit Bildern ergänzt oder mit Reliefen, so wie Sie es eben auch hier sehen. Wir haben hier zum Beispiel das Haus zum Hohen Gewölbe. Hier haben wir ein Häusernamen zur vorderen Jungfrau. Übrigens, Hintereingang ist überschrieben zur hinteren Jungfrau. Hier haben wir das Haus zum wilden Mann. Also sprich, diese Namen waren manchmal Fantasienamen, manchmal gaben sie einen Hinweis auf eine Architektur oder eben auch auf eine Berufsgruppe.
Aber wenn es um Bausubstanzen geht, da kommt man schon ordentlich ins Staunen, wenn man dann liest beim Hohen Gewölbe 1377. Und hier ist es 1294. 90. Wenn Sie hier eine amerikanische Touristengruppe haben, die werden doch wahrscheinlich niederknien angesichts von 1297, weil da war es noch 200 Jahre, bis Kolumbus überhaupt erst mal gestartet ist.
Ja, also es ist auf alle Fälle sehr, sehr faszinierend und Sie können eben auch an diesen Jahreszahlen können Sie auch wirklich erkennen, dass Konstanz auch den Zweiten Weltkrieg überstanden hat ohne Bombardement. Ja, also Konstanz wurde nicht bombardiert. Also wir haben noch eben 2/3 der mittelalterlichen Bausubstanz hier verfügbar.
Lag das auch daran, dass es einfach zu dicht in der Schweiz war?
Genau. Also die Konstanz konnte tatsächlich diese Grenzlage sich ein Stück weit zunutze machen. Denn wenn sich die Bomber auf dem Anflug auf das Bodenseegebiet befanden, haben sie eben die Stadt nicht verdunkelt, sondern haben die Laternen angelassen wie die Nachbarstadt Kreuzlingen. Und so sah das aus dem Luftraum, wie ein durchgehender beleuchteter Teppich, also wie eine Stadt. Und das Restrisiko, die Schweiz zu bombardieren, das wäre sehr, sehr schlecht gewesen. Genau.
Weiter geht's durch die Altstadt an einladenden Cafés und Restaurants vorbei. Die Konstanzer Altstadt hat genau genommen 2 Teile. Die Grenze zwischen dem Kaufmanns- und dem Handwerkerviertel ist genau auf dem
Münsterhügel mit dem Blick auf die Seitenansicht des Konstanzer Münsters. Ursprünglich stand hier ein römisches Kastell. Aus den verfallenen Mauerstücken dieses ursprünglichen Kastells hatte man erstmal eine bescheidene Bischofskirche gebaut. Den Kathedralbau, den Sie jetzt heute hier sehen, der Startschuss für diesen Bau wurde dann an der Wende 10. bis 11. Jahrhundert gegeben. Wir werden auch einen Blick nach innen werfen. Da können Sie auch sehr, sehr gut erkennen, dass wir nahezu alle großen Stilepochen hier verfügbar haben.
Das erschien mir jetzt gerade nachfragenswert. Normalerweise gibt es ja so Faustregeln, so sagen, haben wir dann einen Rundbogen, ist es noch Romanik, Gotik, es sind dann eher die Spitzbögen. Nun sehe ich unten Spitzbögen, oben sehe ich einen Rundbogen, aber gleichzeitig ist das Fenster in die Länge gezogen. Genau. Kann also auch nicht ganz romanisch sein.
Es ist eine faszinierende Mixtur. Die Kirche ist an sich im Kern eine kreuzförmige Säulenbasilika romanischen Ursprungs. Und dann wurde praktisch immer hinzugefügt. Und die Seitenschiffe, wie Sie sie hier sehen, eben kann man sehr gut von hier aus noch erkennen durch die Spitzbogenfenster, gehen gehen schon in die gotische Richtung. Ja. Im Innenbereich haben wir dann noch als Zeugnis der Renaissancezeit haben wir die Orgel. Aus der klassizistischen Zeit haben wir den Hauptaltar. Also es wurde im Laufe der Jahrhunderte immer ergänzt. Die Reformation spielte durch die Bilderstürme auch eine Rolle, wo dann der Barock wieder sich mit einbrachte, um die Lücken, die durch die Reformation oder durch die Bilderstürme entstanden waren, wieder zu füllen. Ja. Und hier sehen Sie einen interessanten Wegweiser zum Beispiel. Konstanz, 2340 Kilometer nach Santiago de Compostela. Das heißt, hier unten in der Krypta beginnt einer der Ausläufer des Jakobus-Pilgerweges nach Santiago de Compostela. Vielleicht zum Namen dieser Kirche. Sie trägt den Namen zu unserer lieben Frau, ist der Mutter Gottes geweiht. Es gibt aber noch zwei weitere Kirchenpatrone, die man zum Beispiel hier vorne rechts und links vom Altarbild sieht. Das eine ist der Bischof Konrad, bis das Bistum aufgelöst wurde, war er einer der prägenden Bischöfe gewesen, unter anderem auch, weil er für Konstanz eine große Vision hatte. Er wollte nämlich hier in Konstanz ein zweites Rom und ein zweites Jerusalem nachbauen. Warum? Eigentlich sehr pragmatisch gedacht, um Pilgerwege abzukürzen. Und so geht auch das Konstanzer Münster eben auf eine der römischen Kirchen zurück. Und in Bezug auf Jerusalem hat er in der Krypta hier eine Rotunde bauen lassen, die praktisch symbolisch dann als das heilige Grab von Jerusalem fungieren soll.
Das Münster ist sehr eindrücklich und Spoiler vorweg zu den Fotos, die ihr auf der Reiseradio-Website findet. Wenn die Sonne scheint und sie kam natürlich noch durch, bekommt das Innere ein ganz besonderes Farbenspiel und auch der Münsterplatz strahlt unterm blauen Sonnenhimmel.
Sie sehen hier auf der linken Seite, dass wir nicht nur Rom hier ein Stück weit durch Kirchen präsentiert haben, in Duplikatform, sondern eben auch, ja, man kann mit Fantasie erkennen, eine Pyramide à Miniature, Louvre, Paris. Ja. Und hier fand eben ab dem Jahr 2003 eine Ausgrabung statt, weil der Münsterplatz neu gestaltet werden soll, um die Offenheit zu diesem ehemaligen Handwerkerviertel hin aus dem Fußgängerbereich kommen, eben entsprechend zu gestalten. Also dass man den Eindruck hat, hier geht es noch weiter, denn bis 2003 war hier ein großer Parkplatz gewesen. Ja? Und es ist in der Regel immer so, wenn in der Altstadt eine Baumaßnahme stattfindet, frohlocken die Herzen einer bestimmten Berufsgruppe.
Archäologen sind begeistert.
Die Archäologen sind begeistert und ich kann Ihnen sagen, wir haben viele frohlockende Herzen hier in Konstanz, denn wir haben auch das Archäologische Landesmuseum auf der anderen Rheinseite in Petershausen. Wobei das hier mit den Domherrenhöfen, die sind platziert ums Münster herum. Und wenn wir jetzt praktisch über diese Domherrenhöfe hier jetzt durch diese Gasse gehen, ins Handwerkerviertel hinein, werden Sie merken, dass die Straßen enger werden. Und dort haben Sie auch vorwiegend, Fachwerkhäuser, während im Kaufmannsviertel wir eben schwerpunktmäßig die Steinhäuser haben. Es gibt ja auch diesen Ausdruck, steinreich zu sein. Ja, das kommt einfach praktisch daher, dass die wohlhabenden Kaufleute oder Bürger einer Stadt konnten sich reine Steinhäuser dann auch bauen. Ja? Und wenn Sie jetzt hier schauen, auf der linken Seite, da haben Sie jetzt nochmal eine Kirche, und zwar das, oder eine ehemalige Kirche. Das ist jetzt diese St. Johanneskirche, eine dieser Kopien in Bezug auf Rom. Im Zuge der Säkularisation verweltlicht, Sie sehen, wird vielseitig genutzt, dieses Gebäude, ein Burgerrestaurant, ein indisches Restaurant. Auf der rechten Seite haben Sie eine Ballettschule, im oberen Bereich sind Wohnungen integriert, im hinteren Bereich ein New Work Center, also wo Sie auch Arbeitsplätze anbieten können. Also es wird sehr, sehr breit gefächert hier auch genutzt. Das ging zum Teil auch schon weiter zurück. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch, wir haben hier in Konstanz das Inselhotel, ehemaliges Dominikanerkloster, welches die Mönche dann im Zuge der Säkularisation eben verlassen hatten. Übrigens kam hier auch ein sehr berühmtes Konstanzer Kind zur Welt. Das dürfen Sie nie vergessen. Und zwar, das war Graf Ferdinand von Zeppelin. Also man transferiert ihn immer sehr, sehr gerne nach Friedrichshafen, weil er dort seine Luftschiffe gebaut hat. Er ist aber ein Konstanzer Kind.
Und jetzt noch was ganz anderes, Weltliches. Sie sagten das ja vorhin schon, im Handwerkerviertel kann man prima einkaufen.
Ja, also es ist einfach sehr, sehr viel Kreativität mit integriert. Ja, also, und das spürt man hier auch in Konstanz. Ja, auch dass dieses Kunsthandwerk immer wieder eine Rolle spielt. Also wir haben hier um die Ecke haben wir zum Beispiel auch eine Geigenbauerin, ja, oder eine Polsterin oder ein Polstergeschäft, ja. Also wo das Handwerk in Verbindung auch mit einer Art von Kunst wirklich immer sehr gerne verbunden wird.
und zwischendrin ganz andere weltliche Geschichten. Ich sehe hier gerade I Love Mr. Salami, was immer das auch ist.
Genau, also da kriegen Sie, glaube ich, 30 unterschiedliche Salamis angeboten, auch einen wunderbaren Wurstsalat, der nach einem Urkonstanzer Rezept eines Gasthofes hier in Konstanz zubereitet wird. Also auch da so etwas Ursprüngliches, trotz dieses Namens Mr. Salami.
Oh. Ja? Und dazu Wein und natürlich auch, müsste nicht der Bodensee sein, auch Obstwein.
In Konstanz finden Sie schwerpunktmäßig schon auch den klassischen Wein. Ja. Also Konstanz hat Rebflächen hier von ca. 20 Hektar, wo auch sehr, sehr guter Bodenseewein angebaut wird. Und hier um die Ecke haben wir auch die Spitalkellerei. Dort wird eben der Wein gekeltert von den Rebflächen hier in Konstanz, aber auch von der anderen Seeseite. Da gibt es ein Rebgut, die Haltnau, von dem wir auch praktisch die Trauben beziehen für einen wunderbaren Bodenseewein.
Ja. Für diejenigen, die hierher kommen, da gibt es hier im Angebot beispielsweise halt das badische Dreierlei. Sie hatten ja nun schon gesagt, Wurstsalat, Kartoffel und Bibeleskäse. Das ist was ganz Besonderes. Ne?
Also der Bibeleskäse ist was ganz Herzhaftes. Wie er genau jetzt zusammengesetzt wird, da müssten wir den Mr. Salami fragen, wie er den im Speziellen zubereitet. Ja? Sollen wir das machen?
Ja, warum nicht? Was ist ein Bibeleskäse? Was steckt dahinter?
Bibeleskäse, früher hat man ja den Käse oder den Quark selber gemacht und in der Vorstufe dann hat es kleine, heute würde man sagen, das ist so wie der körnige Frischkäse, hat es so diese kleinen Stückchen und das waren die Bibele. Und deshalb letztlich der Bibeleskäse. Heute machen wir ihn zwar nicht mehr selber, aber er schmeckt, sagen wir mal, mindestens oder fast genauso gut wie früher.
Und was ist das Besondere dabei?
Nein, es ist einfach ein ganz einfaches badisches Gericht. Ne? Und in Kombination früher mit Pellkartoffeln, wir machen das jetzt auch gerne mit ein bisschen einer saurer Komponente, das heißt Wurstsalat mit Kartoffeln und der Bibeleskäse. Das badische Dreierlei gibt es natürlich bei Mr. Salami in Konstanz in der Inselgasse, in dem ältesten Stadtteil von Konstanz der Niederburg.
Angesichts von Bibeleskäse und trockener Umgebung haben Ilse Geiges und ich so gar keine Lust, wieder nach draußen zu gehen. Das Wichtigste haben wir jetzt auch gesehen, was die Konstanzer Altstadt betrifft. Und ich sage Dankeschön für die feucht informative Führung. Klar ist jetzt schon, ich muss das alles nochmal bei Sonnenschein sehen und dann so richtig genießen. Im Konstanzer Wirtshaus lasse ich den Tag ausklingen. Aus der herzhaften Speisekarte habe ich mir die Elbler Macaroni rausgesucht. Macaroni mit Speck und Kartoffelstücken werden mit Käse überbacken. Das wahrhafte Bodenseegericht treffen dadurch badisch-österreichische Kässpätzle auf die Schweizer Elbler Makronen. So heißt das lecker überbackene Gericht bei den Schweizer Nachbarn, die auch die Idee mit den Kartoffeln hatten. Neuer Tag, neues Glück. Beim Frühstück mit Blick auf den See schaue ich ins wolkenverhangene Grau und ja, es regnet immer noch. Trotzdem, Bodensee ist Agrarland. Dementsprechend gehört eins unbedingt dazu.
Es ist Dienstagmorgen, St. Stephansplatz in Konstanz und ich bin auf dem Wochenmarkt. Hier gibt es sehr, sehr schöne Sachen. Hauptsächlich natürlich, klar, es ist ja der Bodensee, es geht um Obst. Allerdings sind auch Händler vom Kaiserstuhl da. Zwetschgen, Birnen, natürlich auch frische Kartoffeln. Hier ein Metzgereistand. Man kann auch morgens schon einen warmen Fleischkäse kaufen. Leider regnet es immer noch so ein bisschen vom Himmel. Aber das trübt die Laune natürlich nur sehr bedingt angesichts der Schätze, die es hier auf dem Wochenmarkt zu entdecken gibt. Frisches Geflügel zum Beispiel, italienische Spezialitäten. Also alles, was einen Wochenmarkt wirklich ausmacht, auch frische und saisonale Blumen, natürlich aus eigenem Anbau. Der Bodensee hat es ja in Hülle und Fülle. Und natürlich gibt es auch besondere Sachen, wie beispielsweise die Straußenfarm Beutenmühle. Dort gibt es nicht nur Straußenfleisch, sondern natürlich auch Straußeneier.
Suppe.
Ja, haben.
Sind das alles Suppe?
Alles Suppehühner, aber sind alle klein. Nein, das ist schon mal größte. Bitte mal knapp ein Kilo.
Das?
Das da.
Okay.
Gut, getäuscht. Straußeneier gibt es keine, dafür aber Hühnereier und zwar in den üblichen Größen von L bis M bis XL. Und im Schnitt liegen sie zwischen 30 und 38 Cent. Eine Schlange bildet sich beim Gemüse. Hier findet man natürlich nicht nur frischen Salat. Freundlicher Hinweis, hier bitte keine Selbstbedienung, logischerweise. Frische Tomaten, bunte Tomaten, Kürbisse, Auberginen, lila Farben und natürlich auch weiß, gelbe Zucchini, grüne Paprika, alles, was das Herz begehrt. Die Glocken erinnern mich an den nächsten Termin. Auf in einen der städtischen Elektrobusse und rüber aufs Hörnle und den Budernrück. Hier erwartet mich Försterin Irmgard Weishaupt und neben einem nicht gerade ermutigenden Gespräch über Klimafragen sind wir natürlich auch gelaufen durch den Loreto-Wald.
Das Naherholungsgebiet schlechthin. Es ist auch eine relativ einzigartige Struktur, dass hier quasi mitten im Stadtgebiet so ein großes Waldareal ist. Also sie haben ringsherum Siedlung, außer vorne, wo der See ist. Und wir haben 64 Hektar Wald, der hier natürlich von den Kindern, von allen schon immer von den Konstanzern genutzt wurde als Naherholungsgebiet. Der wird eigentlich seit über 200 Jahren als Erholungswald beziffert und auch angesehen und auch so bewirtschaftet. Hier am Bodernrück haben wir für die Buchen und die Eichen, die hier wachsen, beste Böden und beste Versorgungen in den letzten Jahrhunderten gehabt. Das heißt, wir haben extrem hohe Buchen, extrem hohe Eichen, die auch sehr, sehr alt werden können hier. Und die haben nie Not gehabt. Wie gesagt, die Nährstoffversorgung ist hervorragend. Die haben alles, was sie hier brauchen. Und auch die Wasser- und Temperaturversorgung der letzten Jahrhunderte war perfekt für diese Buchen. Da sind die dran angepasst.
Und das ist ja, glaube ich, auch so eines der Probleme, die man halt im Hinblick auf Wald eben hat. Wenn heute ein Wald klimabedingt abstirbt, das ist nicht in 10 Jahren anschließend wieder repariert.
Nein, das ist das Waldumwandlung in Anführungsstrichen, beziehungsweise es findet ja ein natürlicher Prozess auch statt. Das heißt, die alten Bäume sterben ab und machen Platz für die neuen, jungen Bäume. Aber das sind, wie Sie richtig sagen, Prozesse, die gehen über Jahrzehnte. Und meine Aufgabe ist es, möglichst behutsam zu steuern, auch in eine Richtung, wo wir denken, da kann es vielleicht in Zukunft wieder weitergehen.
Ist das auch so ein Gefühl in Ihrem Beruf, wo man sagt, man kämpft, wie das immer so schön heißt, ein bisschen auch gegen Windmühlen?
Ja, seit 30 Jahren. Also ich habe studiert vor über 30 Jahren an der Fachhochschule für Forstwirtschaft. Da war Klimawandel schon Thema und da kamen die Prognosen schon und da war eigentlich schon bekannt, was passieren wird. Aber ja, es ändert sich ja nichts. Es wird eigentlich nur immer schlimmer und wir können das nur begleiten.
Noch ist der Loreto-Wald ein Anziehungspunkt, prima zu verbinden mit einem Besuch der Bodensee-Therme, die direkt an der Bus-Endstation liegt. Im Anschluss kann man den Spaziergang auch noch in der Sonne fortsetzen auf dem wundervollen Hörnle-Uferweg direkt am See entlang. Wer mag, zurück bis zum Konstanzer Trichter in der Stadt. Die Sonne ist im Übrigen auch zurück über dem Bodensee, punktgenau zum Nachmittagsausflug zur Blumeninsel. Die Mainau ist vermutlich eine der Hauptattraktionen der Region, sagt mir Daniel Ette von der Mainau AG.
Die Insel Mainau ist unglaublich vielseitig. Sie haben das Ticket gekauft, sie haben es vorgezeigt und laufen über die Brücke zu uns auf die Insel, schauen nach rechts, sehen die Alpen, das Panorama hinter dem Bodensee und sie wissen, sie sind angekommen im Urlaub. Entweder in ihrem Jahresurlaub oder aber auch einfach im alltäglichen Urlaub, wenn sie vielleicht eine Jahreskarte haben, wenn sie hier aus der Gegend kommen. Das ist bestimmt das erste Highlight. Sie haben noch nicht mal die Insel an sich betreten und wissen, aber sie sind schon bei uns auf der Insel Mainau. Die Insel an sich ist 45 Hektar groß. Wir sind eine sehr weitreichende Parkanlage mit historischer Baumsammlung, mit beeindruckender Blütenfülle in den Beeten, mit exotischen Pflanzen. Wir haben ein Palmenhaus, wir haben einen Parkteil, der Farn und Fuchs hier heißt. Sie haben eine erstaunliche Aussicht bei uns auf den See, den Bodensee an sich, auf die Berge, die Alpen, die umliegende Natur. Schon allein das, ohne das wir was dazu tun, ist unglaublich und tatsächlich auch für jeden und jede sehenswert. Wenn Sie bei uns sind, gehen Sie ins Schmetterlingshaus, Sie haben ein Tropenfeeling, Sie können sich die Schmetterlinge auf die Nase sitzen lassen. Ich denke, in Summe sind wir ein Ort zum Abschalten, zum Entdecken, um einzutauchen in die Natur. Auf der anderen Seite ist die Mainau auch ein kultureller Ort. Wir haben ein Barockschloss, wir haben eine Kirche. Wir haben viele wechselnde Ausstellungen hier auf der Mainau. Sie können Konzerte besuchen, Sie können zum gräflichen Schlossfest kommen. Sie können natürlich sich bei uns verköstigen lassen, bei uns in der Mainau-Gastronomie. Sie haben die Möglichkeit zwischen 10 verschiedenen Cafés und Restaurants bei uns. Sie können sich in gastronomische Events einbuchen, wie beispielsweise schwedische Sommerabende, Dinnerabende. Sie können zu unserem Pop-up-Restaurant kommen, wo Sie seit einiger Zeit wirklich seltene Einblicke ins Schloss bekommen. Und für mich immer erwähnenswert ist, die Mainau ist immer schön. Die Mainau ist auch im Winter schön, sie ist im Herbst schön, sie ist im Frühling schön, sie ist auch schön bei Regenwetter. Und ich finde tatsächlich, das sind auch ganz oft genau die Momente, wo man exklusive und magische Momente haben kann. Daneben die Mainau, nicht nur 25 Grad und Sonnenschein. Wir sind alles und wir sind das ganze Jahr für unsere Gäste da.
Wer mehr wissen will über Pflanzenpracht und Historie, Umweltengagement und den Urvater Graf Lennart Bernadotte, dem lege ich den Reiseradio-Talk mit Daniel Ette ans Herz. Darin erfahrt ihr fast alles über das Kleinod am Bodensee. Schwedische Flagge auf dem Schlossdach inklusive. Ich jedenfalls habe den Nachmittag auf der Mainau mehr als genossen. Sonne auf der Haut und der Nase, tief durchatmen, Landschaft und Stimmung genießen, bevor es per Schiff wieder zurückging.
So, Meersburg Konstanz. Ja.
Tschüss, schönen Dank noch. Ciao.
So, und auf Schiff, Mainau AD. Jetzt geht es über Meersburg zurück nach Konstanz. Und in diesem Fall jetzt sogar ein sonnenbeschienener Nachmittag. Geht langsam aber sicher zu Ende.
Auch der nächste Morgen beginnt mit Sonne und blauem Himmel. Normalerweise würde man den Konstanz-Ausflug mit einer Tour zum Untersee und zur Insel Reichenau abschließen. Ich war im September 24 dort und wollte auch unbedingt noch die Landesausstellung über den 1300. Geburtstag der Klosterinsel sehen. Dort bekam ich von Julia Sies aber auch noch einen Blick auf die Reichenau. Von heute.
Im Rahmen der Säkularisation wurde auch auf der Reichenau das Kloster aufgelöst. 200 Jahre die Insel dann als Gemeindeinsel mit Landwirtschaft, natürlich mit Fischerei. Aber seit Beginn des 21. Jahrhunderts tut sich wieder was. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts leben wieder mehrere Mönche aus dem Kloster Beuron in einer kleinen Zella. Sie feiern das Stundengebet, kümmern sich aber auch um seelsorgerische Arbeiten auf der Reichenau und darüber hinaus. Die Klostertradition geht weiter, aber natürlich auch mit neuen Impulsen und nicht mehr nur in frühmittelalterlichen Strukturen. Wir feiern jetzt 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau, aber eben gerade nicht 1300 Jahre Klosterinsel und jetzt ist es vorbei, ab ins Museum. Was immer zu sehen sein wird, das ist die Insel Reichenau. Heute 3 erhaltene Kirchen, ergänzend dazu mehrere Museumsgebäude über die Insel verteilt. Da natürlich die Klostergeschichte, in den Kirchen aber auch ein lebendiger Glaube. Kommen Sie an einen der 3 großen Inselfeiertage auf die Reichenau. Da sehen Sie hunderte Menschen unterwegs bei großen Prozessionen. Und entgegen anderer Prognosen, es sind auf der Reichenau eben nicht nur alte Menschen, die den Traditionen nachgehen wollen, sondern es ist gerade die Jugend, die unterwegs ist. Jetzt natürlich im Podcast nur schwer zu zeigen. Ich bringe in diese Ausstellung immer gern ein eigenes Objekt mit. denn wir hören hier mit Exponaten tatsächlich im 18. Jahrhundert auf. Ich bringe ein Holzkreuz noch mit von der Insel Reichenau und ein solches Holzkreuz tragen die Kinder und Jugendlichen beim Ministrantendienst um den Hals. Auch wenn wir hier die Klostergeschichte repräsentieren, die Geschichte der Insel Reichenau, die geht natürlich weiter und die Klostertradition, die ist nicht vergessen.
Und ich darf nicht vergessen, beim nächsten Mal auch auf die Reichenau zu fahren. Jetzt so in der Sonne des Vormittags habe ich mir das vorgenommen, denn es gibt natürlich so viel mehr zu sehen in Konstanz und seiner Umgebung. Und beim nächsten Mal will ich mich auch ein wenig erholen. Ein paar Tipps noch zum Schluss in Sachen köstlicher Gastronomie und auch ganz allgemein von Theresa Arndt von Konstanz Tourismus.
Ja, da kann ich dir einiges empfehlen. Ich könnte jetzt hier ganz, ganz viel aufzählen. Wir sitzen gerade, wie gesagt, im Konstanzer Wirtshaus. Hier kann man von Kässpätzle über Schweinshaxe ganz viel gut bürgerliche Küche genießen. Wir haben in Konstanz aber auch ganz viel internationale Auswahl, über mexikanisch bis hin zu japanisch mit Sushi, das Seven Senses. Was kann ich dir noch empfehlen? Wir haben zum Beispiel das Steigenberger See-Restaurant. Da sitzt man mit einem ganz super Blick auf den Bodensee, hinten die Imperia. Da kann man sehr, sehr gutes Essen genießen. Dann das Riva-See-Restaurant, auch mit einer schönen Aussicht auf die Seestraße. Es gibt hier direkt gegenüber die Rheinterrasse, auch mit einem super Blick, leckeres Essen. Dann haben wir noch in Litzelstetten das Koono. Das ist ein bisschen hawaiianisch angehaucht, also für die Exoten unter euch eventuell auch was dabei. Das Gasthaus Wallgut, auch ein sehr guter Tipp, da waren wir letztens auch noch vor Ort. Ansonsten könnte ich jetzt noch ein paar Cafés aufzählen. Da kann ich euch definitiv einmal das Vogelhaus ans Haus legen. Die haben ganz viele vegetarische Speisen. Dann gibt es noch das Milk and Honey, die haben eine super riesen Auswahl an frischen Kuchen und auch echt leckeren Kaffee. Abends kann man da auch noch den ein oder anderen Drink genießen. Dann gibt es noch das Helga Café, ist auch relativ neu in Konstanz, das Hippo Café und noch ganz, ganz viel mehr Auswahl, die ich jetzt hier, glaube ich, gar nicht aufzählen kann. Im Netz schlau machen, sehr gerne natürlich unter www.konstanz-info.com. Da könnt ihr euch gerne mal durchklicken, planen und erleben, Kulinarik, Anreise über Natur, Wissenschaft. Und da werdet ihr definitiv fündig.
Als dann, Ade vom Bodensee. Verbunden mit dem Dank fürs Zuhören. Mehr Infos, Fotos und Links gibt's auf der Reiseradio-Website. Abo ist kostenfrei, also ran. Kostenfrei ist auch das Podcast-Abo bei Google, Apple, Spotify, Amazon und radio.de. Klick genügt und die reisejournalistische Qualität kommt frei Haus.